Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Buchvorstellung «Schatz geortet, Form und Wesen der Heiligen Messe, der Neuen und Alten Messe». Mein Name Peter Galliker. Heute, wo das Glaubenswissen so sehr verdunstet und die Eucharistiefeiern immer mehr durch Wortgottesdienste ersetzt werden, hat die Herausgeberin Bärbel Weidmann-Dach mit ihren Mitautoren ein Werk geschaffen, das zur Wertschätzung der Heiligen Messe als kostbarsten Schatz und Gnadenquelle in unserer unsicheren Zeit führen kann. Mitgewirkt haben bei diesem Buch auch Pfarrer im Ruhestand Ekkehard Edel, Pater Martin Ramm, Pfarrer in Thalwil und Simon Dach. Das Buch mit einem Geleitwort des emeritierten Erzbischofs von Bamberg, Dr. Karl Braun, umfasst 190 Seiten und 78 Farbabbildungen und wurde im September 2022 in erster Auflage herausgegeben. Zum Buch hat die Autorin eine bildliche Schatzkarte, laminiert und als Beilage für Kommunionkinder, Katechumenen und Suchende erarbeitet, die hilft, sich im Aufbau der heiligsten Liturgie besser zurechtzufinden und diesen verborgenen Schatz zu ergründen. In dieser Sendung stellen wir Ihnen das neue Buch vor, «Schatz geortet, Form und Wesen der Heiligen Messe, der Neuen und Alten Messe». Das Buch können Sie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bei Radio Gloria bestellen. Ausführliche Bestellinformationen erhalten Sie am Schluss dieser Sendung. In der folgenden Gesprächsrunde sind wir telefonisch verbunden mit der Herausgeberin und Autorin Frau Bärbel Weidmann-Dach sowie mit den am Buch mitwirkenden Pfarrer im Ruhestand Ekkehard Edel und Simon Dach, Liturgiewissenschaftler, Vater der Autorin und Redaktor und Moderator von vielen Musiksendungen auf Radio Gloria. Wir beginnen die Runde mit der Autorin Frau Bärbel Weidmann-Dach. Sie ist Mutter von 6 zum Teil erwachsenen Kindern und verfügt über einen reichen Erfahrungsreichtum aus ihrem gelebten Glauben. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Weidmann-Dach, bei Radio Gloria. Wenn man die Buchankündigungen oder gar das nun komplett vorliegende Werk vor sich hat, fallen erst einmal viele ganz unterschiedliche Stichworte auf. Schatz und Schatzkarte, Ortung, Wesen, Form, alte und neue Messe. Frau Weidmann-Dach, wie lassen sich diese diversen Themenlinien zusammenbringen?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo das jeder tun muss. Das heißt, wir werden konfrontiert in unserem Bekanntenkreis mit Leuten, die die alte Messe besuchen, die die neue Messe besuchen, die bei diversen Erneuerungsbewegungen dabei sind. Und jeder steht innerlich vor der Herausforderung, was halte ich davon, was mache ich damit, wie beschäftige ich mich damit oder habe ich einfach eine generelle Zu- oder Abneigung dagegen. Und deswegen haben wir dieses Angebot auch gemacht, dass wir gesagt haben, der Gottesgarten in der Kirche, Ecclesia, ist so groß mit so vielen Strömungen und wir wollen versuchen, mal gerade ein paar Linien, also eben die römische Messe herauszunehmen und sie mit in Einklang zu bringen mit den anderen Stromlinien.
Besten Dank, Frau Bärbel Weidmann-Dach, über diese kurze Einführung Ihres Buches. Auffallend an diesem Buch ist das Format A4 quer mit Ringbindung. So lassen sich die beiden Seiten, aufgeteilt in 4 nebeneinander laufenden Spalten, fortlaufend und doch aufeinander bezogen lesen. Zugeschaltet in unsere Gesprächsrunde ist nun Simon Dach, Liturgiewissenschaftler, Vater der Autorin und Redaktor und Moderator von vielen Musiksendungen auf Radio Gloria. Herr Dach, sprechen wir nun über das Layout, also die Darstellung des Buches. Schon von außen, aber erst recht beim Aufschlagen dieses großen Werks im Querformat fällt sogleich auf, dass hier an eine ungewohnte Wahrnehmung durch die Nutzerinnen und Nutzer gedacht ist. Die linken und rechten Seiten sind als großer Textblock in 4 Spalten aufgeteilt, die, wenn auch mit unterschiedlicher Schriftgestaltung, dennoch zusammengehörig erscheinen. Bei der E-Book-Version wird eigens darauf hingewiesen, dass man beim Betrachten am Computer auf die mehrspaltige Querdarstellung umschaltet. Was hat es damit auf sich, Herr Dach?
Ich kann vielleicht dazu etwas sagen, indem ich kurz von mir selbst erzähle. Ich habe in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts studiert, und zwar nicht nur Musik und Musikwissenschaft zur Qualifizierung in meinem Beruf als Dirigent, sondern auch parallel Liturgiewissenschaft. Das gründete damals in meinem Interesse an liturgischen und kirchenmusikalischen Fragestellungen, übrigens schon seit der Gymnasiumszeit, wo ich mit besonderem Interesse die Beschäftigung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit der Liturgie verfolgte. Wir begehen ja gerade in diesen Tagen dessen 60-jähriges Jubiläum der Eröffnung und nächstens auch des ersten Lehrdokuments dieses Konzils, nämlich eben über die heilige Liturgie. Während meiner wissenschaftlichen Studien also wünschte ich mir immer wieder, wenn es um vergleichende Fragen in der Theologie und eben auch in der Lehre vom Gottesdienst ging, dass man die verschiedenen Quellen, die da heranzuziehen waren, optisch so nebeneinander anordnen könnte, dass der gewünschte Vergleich von parallelen Textstellen einfach mit einem Blick möglich wäre. Aber Sie wissen ja selbst, wie die Praxis aussieht. Das eine Buch hat ein kleineres Format, das andere ist so dick, dass man ständig daran herumhantieren muss, um zu blättern. Das dritte hat einen völlig anderen Aufbau, was die Suche nach den gewünschten Quellenstelle verkompliziert. Ich stellte mir also damals vor, dass es doch möglich sein müsste, ein wissenschaftliches Werk so anzulegen, dass die parallelen Textblöcke verschiedener Quellen in Spalten nebeneinander angeordnet wären, um Zusammengehöriges auch visuell zusammengestellt präsentieren zu können. Ich war in den 70er Jahren damals schon mit renommierten Verlagen selber in Kontakt und diskutierte mit den für die Drucktechnik Verantwortlichen, wie so etwas zu realisieren wäre. Und das Ergebnis meiner Bemühungen war dann, dass man zu dieser Zeit, wohlgemerkt also noch vor dem Einsatz von Computern in der Satzvorbereitung, nicht in der Lage war, eine solche Spaltendarstellung zu erreichen, weil schlicht die Maschinenbefehle für die damaligen Textsatzsysteme so etwas einfach nicht hergaben. Ich musste also meine visuelle Vision, die ich da hatte, begraben und Bücher für die Produktion anliefern, welche eigentlich den bis heute üblichen Gepflogenheiten für den Buchdruck bzw. dessen Satzspiegel entsprachen. Im Zeitalter des Internets und der Bildschirmseiten gab es in dieser Frage dann um die Jahrtausendwende die erste Bewegung. Manche von unseren Hörern haben vielleicht im Internet schon einmal eine Seite des Bible-Servers oder heute der einschlägigen Seiten digitaler Bibelausgaben, zum Beispiel des katholischen Bibelwerks oder des evangelischen ERF-Konzerns, aufgerufen. Da kann man dann einstellen, dass man eine bestimmte Bibelstelle in der alten Luther-Übersetzung, um jetzt mal Beispiele zu nennen, der aktuellen Einheitsübersetzung und vielleicht dann noch in einer Übersetzung in heutiger sogenannter leichter Sprache, nebeneinander angeordnet auf dem Bildschirm sehen möchte. Soweit dieser Rückblick, was hat das nun alles mit unserem neuen Werk über die Heilige Messe zu tun? Zwar geht es da auch um 2 Quellenstränge, nämlich die hier so bezeichnete alte und neue Messe. Aber deren Texte einfach nur nebeneinander zu stellen zum Vergleich, das würde ja höchstens einen Forschenden im Bereich der Liturgiewissenschaft interessieren. Als mir meine Tochter Bärbel Weidmann mir von ihrer Arbeit erzählte, den versunkenen Schatz des in Jahrhunderten herangereiften Wissens um die biblischen und theologischen Hintergründe unserer katholischen Messfeier heben zu wollen, da kam mir wieder die Erinnerung an alte Zeiten hoch. Und da ich selbst in einem eigenen Verlag Erfahrung mit der neuen digitalen Drucktechnik hatte sammeln können, und zwar von Anfang an, wusste ich gleich, dass ich nun etwas würde realisieren lassen, was vorher ja noch nicht möglich gewesen war. Und so konzipierten meine Tochter und ich ein bis dahin ganz ungewöhnliches Format der Buchpräsentation. In 4 nebeneinander gestellten Textspalten, wie man sie ja zum Beispiel auch in den Lexika kennt, auf 2 aufgeschlagenen Seiten im Querformat kommen 4 Autoren zu Wort. Dies geschieht aber nicht unabhängig voneinander in Textblöcken, wie wir das aus Lexika kennen, oder auch in Bildschirmen, PDF-Viewern, also Lesedarstellungsprogrammen mit ihrem Bildlauf, der seitenweise, auch doppelseitenweise oder fortlaufend den Textfluss darstellt. Stattdessen gibt es hier die Visualisierung dieses Nachschlagewerks über die Messe und ihren Aufbau mit ihren Teilen und Elementen, eine Möglichkeit, parallele Informationen zu einem Stichwort oder zu einem Bereich bereitzustellen. Und dazu würde ich jetzt gerne ein konkretes Beispiel geben, wenn das möglich ist.
Sehr gerne, Herr Simon Dach. Wir sind gespannt auf Ihr Beispiel. Wie können sich das die Zuhörer vorstellen?
Ja, nehmen wir einfach die Seiten in unserem Werk, die sich zum Beispiel mit der Darstellung der Einzugsprozession zum Beginn der Messfeier befassen. Das ist also praktisch der Beginn des informativen Teils nach dem Einleitungsteil. Und jetzt versuchen Sie sich das selber bitte bildlich vorzustellen. In der mittig links gesetzten Spalte über die Beobachtung eines Gottesdienstbesuchers, angesprochen wird hier zum Beispiel ein Kommunionkind, das zur Messe hingeführt werden soll. Und zur äußeren Form, auch in dieser Spalte des Geschehens, kann man Folgendes lesen. Sehr festlich ist es, wenn der erste Ministrant mit dem Kreuz einzieht. Danach folgen ihm die anderen Ministranten. Als letztes kommt der Priester oder auch der Diakon, oftmals sogar mit erhobener Bibel. In der linken Spalte außen liest man Informationen zur Gestaltung des Ritus, wie er aktuell gefeiert wird, aus meiner Feder. Und da heißt es dann zu der gemachten Beobachtung, die wir gerade gehört haben, an der Spitze des Zugs sieht man einen Ministranten, der ein schönes, künstlerisch gestaltetes Vortragekreuz in Händen hält. Flankiert wird er von 2 Leuchterträgern, welche man Flambeau nennt. Die 2. Reihe bilden 2 Ministranten, welche gleich die besondere Aufmerksamkeit des Beobachters erhalten. Einer hält nämlich ein, so scheint es, dampfendes silbernes Gefäß, das an dünnen Ketten gehalten wird. Sein Begleiter trägt einen silbernen Behälter von besonderer Form. Wir könnten einen Neuling leicht belehren, dass es sich bei diesen Gerätschaften um ein Weihrauchfass sowie das Weihrauchschiffchen handelt und dass es aus dem kleinen Fass nicht dampft, sondern daraus Weihrauchwolken aufsteigen. Aber wer erklärt, was der Sinn dieses Schauspiels ist? Soweit jetzt mal dieser Auszug aus der ersten Spalte. Da kommt dann die Erklärung, die ich jetzt natürlich nicht mehr vorlese, sondern wir kommen jetzt zu der Spalte rechts außen. In der schreibt nämlich Pater Martin Ramm vom Orden der Petrusbrüder über die Gestaltung der Eröffnungsriten in der Messe nach früherem Ritus. Und er schreibt, die Lehrer des geistlichen Lebens sprechen von 3 Wegen, die der Mensch gehen muss, um zur Vereinigung mit Gott zu gelangen. Dem Weg der Reinigung, dem Weg der Erleuchtung und dem Weg der Einigung. Dem entspricht auch die innere Ordnung der gesamten heiligen Messe. Zunächst steht deutlich der Gedanke der Reinigung im Vordergrund, während Lesung, Evangelium und Predigt hauptsächlich der Erleuchtung dienen. Höhepunkt der heiligen Messe sind die heilige Wandlung und die sakramentale Vereinigung mit Christus in der heiligen Kommunion. Auch der Psalm Judica spiegelt dieses geistliche Grundgesetz wider. Der erste Vers bringt das Verlangen nach Reinigung und nach Abgrenzung von der gottfremden Welt zum Ausdruck. Und es geht dann weiter in der Beschreibung des Psalms, das überspringe ich jetzt hier. Die Darlegung bis zum Confiteor, dem Bußakt, endet mit dem Bezug auf eben dieses Confiteor, auf das Schuldbekenntnis. Und da heißt es, im Heiligtum selbst aber und durch den Segen, der vom Altar kommt, werden wir aufs Innigste mit Gott vereint. Und eintreten will ich zum Altare Gottes, zu Gott, der meine Jugend erfreut. Die Kenner der alten Messe wissen, dass es die Übersetzung des lateinischen Confiteor ist. Die dritte, jetzt als letzte besprochene Textspalte, enthält Überlegungen der Herausgeberin des Buchs, Bärbel Weidmann-Dach, über das Wesen der nebendran beschriebenen liturgischen Elemente und Riten. In dem zitierten Zusammenhang lesen wir, warum braucht es diesen feierlichen Einzug? Der Priester könnte ja auch direkt aus der Sakristei zum Altar gehen. Der Einzug erinnert an die Prozession. Auf, wir ziehen hinauf, er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Dieser Text aus Jesaja erinnert an die Wallfahrten, an denen das Kreuz voranzieht und die Gläubigen folgen. In dem Psalm finden wir 15 Wallfahrtslieder. So scheinen diese schon ein sehr alter Brauch zu sein. Und die Psalmen verbinden uns direkt mit der ersten Liturgie, die König David verwendet hat zur Ehre Gottes. Es erinnert auch an Mose, der die bronzene Schlange um einen Stab gewunden vor das Volk stellen sollte, damit keiner mehr ums Leben kommen müsste. Und dann gibt es so kurze Impulse immer, auch in dieser Spalte. Da zitiere ich jetzt noch die letzte. Ich darf mich geistigerweise mit auf den Weg machen und auch wegschauen von den Schlangen des Alltags, Sorgen, Lasten, Geschäftigkeit hin zu ihm, unserem Herrn. Diese kleinen Kostproben, liebe Zuhörer, sollen einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie man sich in diesem Werk mit seinen 4 Spalten, in denen übrigens auch viel Bildmäßiges enthalten ist, über eine bestimmte Stelle im Ablauf der Heiligen Messe orientieren kann. Man liest also nicht wie in einem Sachbuch die Erläuterungen oder Erklärung des Autors Textblock um Textblock, Seite um Seite, sondern sucht anhand der Überschriften ein Stichwort, über das man sich Aufklärung wünscht und geht dann vom einfachen, offensichtlichen, in der Feier beobachtbaren zu den Informationen über das Verständnis des neuen Ritus nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ergänzend kann sich dem die Erklärung der Elemente des alten Ritus nach dem Missale 1962 anschließen. Und letztlich kann man dann das biblische und theologische Verständnis noch vertiefen durch Weiterlesen in der verbliebenen Textspalte.
Herzlichen Dank, Herr Dach, für Ihre ausführliche Beschreibung des Buchformats. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, wir stellen in dieser Gesprächsrunde das neue Buch vor, Schatz geortet, Form und Wesen der Heiligen Messe, der Neuen und Alten Messe. Bestellmöglichkeiten erläutere ich Ihnen am Schluss dieser Sendung. Schon sehr rasch wird der Leser vom Schreibstil gepackt, ja, von dem beim Lesen sich mehrenden Erkenntnissen zu Form und Wesen, der Tiefgründigkeit, Heiligkeit und göttlichen Wesenheit der Heiligen Messe im Text und den liturgischen Handlungen. Man möchte eigentlich immer mehr erfahren über den kostbarsten Schatz der Heiligen Messe. Pater Martin Ramm schreibt in seiner Einleitung: Ausgehend von ihrer äußeren Schönheit soll der Sinn für die Wahrnehmung der in jeder Hinsicht außerordentlichen inneren Schönheit der liturgischen Riten geweckt werden, damit die Gläubigen mit ihnen vertraut seien und in der Heiligen Messe zu einer wahren, tief innerlichen Partizipatio am Kreuzesopfer Jesu Christi gelangen. Nebst Pater Martin Ramm ist auch Pfarrer im Ruhestand Ekkehard Edel Mitautor dieses neuen Werkes. Ich begrüße ihn nun sehr herzlich am Telefon. Grüß Gott, Herr Pfarrer Ekkehard Edel. Die inhaltsreiche und detaillierte Darstellung des Ordo Missae vor der Liturgiereform aus der Feder von Pater Martin Ramm ist ja schon vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Die Aufnahme des Textes in das neue Buch Form und Wesen der Heiligen Messe als vierter Strang mit der Kennzeichnung über die alte Messe in Zusammenschau mit den drei anderen Strängen, also über die neue Messe, Gottesdienstbesucher sowie Wesen der Heiligen Messe, bringt diese Abhandlung in einen neuen Zusammenhang. Pfarrer Edel, wie sehen Sie denn diesen Zusammenhang?
Ja, also dazu möchte ich sagen, in allen katholischen Messriten geht es um das Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens. Was das ist, bekennen die Mitfeiernden mit den Worten: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist in allen Formen des Ritus identisch dasselbe. Das ist der Zusammenhang. Ich habe in den ersten 5 Jahren meiner priesterlichen Existenz die Heilige Messe nur in lateinischer Sprache gefeiert. Die neuen Riten gab es noch nicht. Daher kenne ich diesen Zusammenhang mit dem Geheimnis des Glaubens genau. Das Geheimnis besteht, wie schon erwähnt, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes, in seiner Verkündigung der frohen Botschaft und in seinem Sühnetod am Kreuz mit der folgenden Auferstehung.
Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Eckehard Edel, für Ihre Ausführungen. Frau Weidmann-Dach, kommen wir noch einmal auf die Informationen, die das übrigens von Ihnen selbst gestaltete Cover den Betrachtern gibt. Da ist von einem gesunkenen Schatz die Rede, der geortet und damit wiederentdeckt worden sei, also nach dem Absinken und Vergessensein wieder entdeckt werden konnte und nun mit Hilfe eines Lagegrundrisses und eines Plans, den Sie als Schatzkarte der katholischen Kirche nennen, studiert werden kann. Was wollen Sie konkret mit dem Lagegrundriss und der Schatzkarte dem Betrachter vermitteln?
Ich habe sehr viel recherchiert. Wir haben zu Hause, da mein Vater ja Liturgiewissenschaftler ist, sehr viel über Kirche, über Formen, über Wesen diskutiert. Und es war für mich schon immer faszinierend zu sehen, dass hinter allen Formen ein Wesen steckt. Wir hatten auch einen sehr guten Pfarrer, der uns in den Schülergottesdiensten die Formen erklärt hat, Gebetshaltungen, was man so alles machen kann. Und von daher ist mein Interesse einfach schon von frühester Kindheit auf dahingehend gewachsen. Und diese Schatzkarte, die Liturgie, die habe ich einfach, als ich im Buch Mose gelesen habe und Mose von Gott empfängt auf dem Berg Horeb, wo er sagt, ich zeig dir im Himmel, wie man mir begegnen kann. Ich zeig dir Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und du baust es den Israeliten und zeigst dem, wie man mir begegnen kann. Dann war für mich natürlich sofort klar, da hat Gott jetzt nicht diese Form gemeint des Vorhofs und Heiligtums, weil das hat sich ja auch in dem Laufe der Bibel immer wieder verändert. Salomo hat es ja dann auch viel größer gebaut und so weiter, sondern dass da eben ein Wesen dahinter steckt, wo Gott sagt, die Art und Weise, wie ich dir das jetzt hier in Formen zeige, ist dafür da, dass du mir begegnen kannst. Und die Liturgie hat ja eben diese Formen in sich eingeübt sozusagen. Und sie uns vermittelt, sodass wir sie jetzt wieder entdecken können, um eben Gott da drin auch wieder zu begegnen.
Ich komme nochmals zu Ihnen, Herr Dach. In der mehrteiligen Einleitung zu dem Buch gibt Ihre Tochter, Frau Weidmann, Ihnen die Gelegenheit zu ergänzenden Gedanken unter den einleitenden Hinweisen für die Leser. Wie haben Sie diese kurze Möglichkeit genutzt?
Ja, der Zusammenhang dieser Zeilen, die ich da in die Einleitung des Werks schreiben dürfte, ist die Beschreibung dessen, was Inhalt der 4 schon erklärten Textspalten ist. Für die linke Spalte auf jedem Doppelblatt im Querformat wird da gesagt, dass sich dort Texte zur nachkonziliaren heutigen Messe finden. Diese wird in unserem Buch umgangssprachlich Neue Messe genannt. Den allermeisten der heutigen Leser und Nutzer dieses Werks wird dieser Ritus, der im römischen Sprachgebrauch als Normalform der Messe, Forma Ordinaria, bezeichnet wird, selbstverständlich bekannt und vertraut erscheinen. Im Gegensatz vielleicht zur Antiqua Forma, wie die Messfeier nach dem tridentinischen Ritus im Vatikanischen Amtsblatt 2007 bezeichnet wurde. Das Ziel unseres Buchs ist es nun, die Gottesdienstbesucher unserer katholischen Kirche anzuregen, sich über die Form und das Wesen der Heiligen Messe neu Gedanken zu machen. Und die Herausgeberin bezeichnet das als Schatzsuche. Sie sagt, ich wünsche mir, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass wir das Geheimnis des Glaubens mehr in unserem Alltag vor Augen haben und Freude daran erleben, ihn als Schatz immer mehr zu suchen und zu finden. In der von ihr verfassten Einleitung findet sich dazu folgendes Stichwort und ein kleiner fiktiver Dialog. Und zwar die Perle im Acker. Hör mal, Liebes, jetzt gehört uns der Acker. Komm, ich habe eine Schatzkarte bekommen, worauf angezeigt ist, wo der Schatz zu finden ist. Und hier sind die Spaten. Ich zeig dir jetzt, warum ich den Acker unbedingt kaufen wollte. Hier muss es sein. Soweit dieser Auszug aus der Einleitung. Und ich nehme nun in meinem Text Bezug und gleichzeitig auch auf Jesu Gleichnis im Matthäusevangelium, in dem der Herr ja vom Gottesreich als einem Acker spricht, in welchen gesät wird, in dem aber auch ein Schatz verborgen liegt, auf den ein pflügender Bauer stößt, der dann hingeht und alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, zu erwerben. Ich möchte diese Anspielung von mir kurz zitieren. Die Ackerkrume, jetzt erkläre ich die Begriffe, ist die in der Tradition gewachsene Liturgie der Kirche. Die oberste Schicht zeigt den momentanen Stand der Bearbeitung des Ackerlands, vom Heiligen Geist angeregt und in der Geschichte stets weitergeführt bis zum Zielpunkt in der himmlischen Liturgie. Unter dieser natürlich ständig Wind und Wetter und den entsprechenden Einflüssen ausgesetzten Schicht liegt der eigentliche Humusboden. Aus ihm erwächst die Kraft zu neuem Wachstum. Der Weingärtner, hier beziehe ich mich auf die Rede Jesu über seinen Vater, der als Winzer seine guten Weinstöcke beschneidet und sie so zum Wachstum anregt. Der Weingärtner also sorgt dafür, dass diese Erde die darüber liegende Bodenschicht nährt und mit den nötigen Wachstumsstoffen versorgt. Ein kluger Gärtner kann deshalb nicht umhin, sich beides genau anzusehen, die Nährstoffprozesse zu verstehen und dabei auch das natürliche Gesetz des Werdens und Vergehens nicht außer Acht zu lassen. Nur so kann auch beim Graben oder Umgraben wirklich gute, neue Saat entstehen. Nachdem ich sozusagen wie im Gleichnis die Elemente dieses Bildes vom Ackerboden noch weiter erklärt habe, schließe ich: Auf dieser Grundlage kann es möglich werden, den nächsten, vom Geist vorbereiteten Wachstumsschritt mutig anzugehen. Und das ist, glaube ich, die Forderung der Stunde. Sie mögen sich jetzt fragen, warum ich im Zusammenhang mit der Perle im Acker und einer Schatzkarte diese Auslegung fast im Stil des Evangeliums heranziehe. Ich möchte mit den Lesern im Acker graben, um die Neuerungen der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanum im eigentlichen Sinn zu begreifen und eben zu verstehen. Anstatt um Formen zu streiten, sollten wir doch gemeinsam auf den allerdings unterschiedlichsten Wegen einander helfen, damit er durch uns zum Ziel kommt, Gott in allem und in allen, wie es ebenfalls in der Einführung heißt. Und dann muss ich vielleicht auch noch die Aussage einbeziehen, die ich in das Nachwort zu diesem Werk geschrieben habe. Wir sollten auch daran denken, wie viele unterschiedliche Ritusvarianten, insbesondere in den orthodoxen unierten Kirchen, nebeneinander existieren. Warum wird bei uns, sage ich jetzt mal hier, so viel Aufstand um zwei nebeneinander existierende Riten gemacht? Die Intention von Papst Benedikt XVI., als er die Feier nach dem Missale des heiligen Papstes Johannes des 23. von 1962 wieder für die Gemeindeliturgie zuließ, war doch seine Hoffnung auf eine gegenseitige Befruchtung der beiden Formen des römischen Ritus. Kardinal Walter Brandmüller rief erst im letzten Jahr dazu auf, doch in der Ritusfrage Toleranz und gegenseitigen Respekt zu üben. Eine Messe aller Zeiten habe es nie gegeben. Im Verlauf der Jahrhunderte hätten sich in den verschiedenen geografischen und kulturellen Räumen jeweils eigene Riten ausgebildet, die in ihrer liturgischen Gestalt verschieden, im Kern jedoch identisch seien. Und entsprechend schrieb Papst Franziskus jetzt: Wer mit Andacht nach der vorherigen Form der Liturgie zelebrieren möchte, wird auch keine Schwierigkeiten haben, im gemäß der Absicht des Zweiten Vatikanischen Konzils erneuerten römischen Messbuch alle Elemente des römischen Ritus insgesamt zu finden, besonders den römischen Kanon, der eines der charakteristischsten Elemente darstellt. Schließlich erläuterte erst vor 2 Monaten der Präfekt des Vatikanischen Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sekramentenordnung, Arthur Rosch, die Form der Messfeier dürfe keine Frage der persönlichen Entscheidung sein. Der in der heutigen Zeit zunehmende Individualismus dürfe nicht auf den Bereich der Liturgie übergreifen, denn es gäbe nur ein liturgisches Gesetz für die ganze Kirche. Er sagt, wir feiern als Gemeinschaft, da die gesamte Kirche und die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch immer die Form der Liturgie geregelt hat, die sie für eine bestimmte Zeit für angemessen erhielt. Er empfindet die Kämpfe um die alte Messe als eine Tragödie, denn die Eucharistie sei wesentlich das Sakrament, das die Kirche eint. Ich möchte zu diesem Punkt schließen mit einem Votum des emeritierten Erzbischofs von Bamberg, Dr. Karl Braun, das er im einleitenden Wort zu dem Buch abgab. Die Liturgie ist eine Feier der Begegnung mit dem lebendigen Gott im Wort, im Zeichen und in Gebärden und wird vom Geist der Ehrfurcht und der Liebe getragen.
Danke, Herr Simon Dach, und die Gesprächsrunde geht direkt weiter. Meine nächste Frage geht an Pfarr Edel. In Ergänzung zur Darstellung der überlieferten Messe durch Pater Martin Ramm von den Petrus Brüdern haben Sie, Herr Pfarr Edel, für das vorliegende Werk manche wertvolle Überlegungen zur Praxis der Liturgiefeier beigesteuert. Könnten Sie zusammenfassend charakterisieren, welcher Blickwinkel Ihnen dabei besonders am Herzen lag?
Es lag mir daran, mitzuhelfen, die gläubigen Leser zu einem vertieften Verständnis der heiligen Eucharistie zu führen. Hier lernen die Eltern mit den Kindern. Jesus preist einmal im Gebet den Vater und sagt: Weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. An anderer Stelle sagt er ausdrücklich: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das Geheimnis des Glaubens öffnet sich nur dem Menschen, der im Vertrauen wie ein Kind die Botschaft Christi akzeptiert. Dem Ungläubigen bleibt das Geheimnis verschlossen. Darum durften in der Frühzeit der Kirche auch nur die Getauften, und das waren damals die Gläubigen an der Feier der Eucharistie teilnehmen. Wie heute noch bei den koptischen Christen.
Im Anschluss an die Einleitung zu dem Buch aus der Feder der Herausgeberin hat Frau Bärbel Weidmann-Dach den Einleitungstext abgedruckt, welcher dem Büchlein von Pater Ramm aus dem Jahre 2005 mit dem Titel «Zum Altare Gottes will ich treten» vorangestellt war. Darin ist mitunter auch der Sinn heiliger Riten und Symbole zusammen mit der lateinischen Kultsprache als heiliger Schleier gedeutet, der das Heilige der Liturgie als Mysterium vor einem weltlich profanen Zugriff des Verständnisses schützen soll. Herr Pfarrer Edel, ist darin nicht ein Widerstreit zwischen dem heutigen Anliegen maximaler Verständlichkeit der Elemente im Gottesdienst und einem Verhüllen des Einblicks in das liturgische Geschehen nach orthodoxer Tradition, wie bei einer Ikonostase oder Bilderwand, zu sehen?
Die Liturgie im katholischen Verständnis ist der Dankgottesdienst des Volkes Gottes für seine unerschöpfliche Gnade, die wir empfangen haben. Dieses Volk muss also verstehen, was es tut und warum und wie. Der Apostel Paulus sagt dazu, davon reden wir auch, nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir den Geisterfüllten das Wirken des Geistes deuten. Die Konsequenz davon ist, es kann also nie darum gehen, der weltlichen Welt die Geheimnisse der Liturgie plausibel zu machen. Da gibt es einfach Grenzen, die weder äußerlich und schon gar nicht innerlich überschritten werden können. Den Riegel hat Gott selbst vorgeschoben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Das geht nur durch völlige Hingabe an Christus. Die Tür dazu hat er selbst durch die Taufe und die Firmung weit geöffnet und in der Eucharistiefeier ganz real vollendet.
Ganz herzlichen Dank, Pfarrer im Ruhestand Eckehard Edel, für Ihre Ausführungen. Meine nächste Frage richtet sich nochmals an die Herausgeberin des Buches, Frau Weidmann-Dach. Sie haben in Ihrem Buch das Nachwort geschrieben. Darin empfehlen Sie den Lesern und Nutzern des Buches über die Heilige Messe das Glauben teilen, über Mitteilungen zu den zugewonnenen Gedanken und Erkenntnisse, sei es im Familienkreis, sei es bei Gesprächen mit Freunden und Glaubensgeschwistern. Ihr Vater, Simon Dach, fordert in seinen Schlusszeilen dazu auf, mit dem Inszenieren von Glaubenskriegen in der Ritusfrage aufzuhören, weil es zur Vielfalt in unserer einen heiligen und apostolischen Kirche gehöre, den Ritusvarianten bis hinein in die unierten Ostkirchen Raum und Berechtigung zu geben. Könnte Ihr neues Werk eine Brücke sein, um die beiden Riten zu versöhnen, um den von Ihrem Vater erwähnten Glaubenskrieg zu beenden?
Ja, ich denke, dass unser Buch dazu beitragen kann, die Verständnisfrage der verschiedenen Riten einfach in Liebe umzuwandeln. Also ich habe am Schluss, bevor wir das Buch in Druck gegeben haben, mir nochmal alles durchgelesen, bin nachts um 3 dann fertig geworden und ich war total begeistert von der Möglichkeit, dass wir eben zu viert dieses Buch geschrieben haben und so viel Herz von jedem Einzelnen drin zu spüren ist und dadurch so die Fülle auch der katholischen Kirche von ihrer Unterschiedlichkeit her. Jeder Mensch denkt und spürt ein bisschen anders, braucht anderes. Der eine braucht mehr diesen Ritus, der andere braucht was anderes. Der andere braucht mehr Formen, der andere braucht mehr Freiheit. Das erleben wir auch in den unterschiedlichsten Möglichkeiten unserer Kirche, ob jetzt charismatisch oder kontemplativ oder was auch immer, dass wir da keinen Glaubenskrieg und keine keine neue Form daraus machen, wie Paulus uns ja auch sagt, lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen, sondern dass wir durchdringen zu Christus, dass wir sagen, ja, ich habe ihn gefunden, ich bekomme da Kraft daraus, aus dem Ritus, aus der Form, die ich gewählt habe, weil ich dort Kraft vorfinde, weil ich dort Leben vorfinde und weil ich danach, wenn ich mich aufgefüllt habe, wirklich wieder ausstrahlen kann als Sendung hinaus in die Welt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann uns heute Besseres passieren, als dass wir die würdig gefeierte heilige Eucharistie wieder neu, tiefer und intensiver erahnen, begreifen, wertschätzen, damit jede heilige Messe zur innigen, gnadenreichen Begegnung mit Gott und das göttliche Mysterium gegenwärtig und wirksam wird. Und das ist bestimmt auch das Anliegen aller mitbeteiligten Autoren, im Besonderen der Herausgeberin Bärbel Weidmann-Dach. Frau Weidmann, an Sie richte ich die Schlussfrage dieser Gesprächsrunde. Was wünschen Sie sich persönlich von Ihrem Buch «Schatz geortet – Form und Wesen der Heiligen Messe, der Neuen und Alten Messe»?
Ich wünsche mir, dass dieses Buch, was wir jetzt fertiggestellt haben, von vielen Menschen als Missionswerk benutzt wird, in der Hände halten, sich selbst begeistern lassen, es weitergeben, den Enkeln vorlesen, den Erstkommunionkindern vorlesen, Fragen stellen, neu in der Messe, immer wieder schauen, wo habe ich Fragezeichen, was verstehe ich eigentlich und was verstehe ich gar nicht. Dann wieder nachschlagen und zu schauen, wo sind neue Ansätze, wo kann ich den Spaten ansetzen, wie ich das im Vorwort auch geschrieben habe, dieser Schatz im Acker, den wir hier heben. Und dann auch wieder Zeugnis davon geben, also auch uns wieder mitteilen und zu sagen, boah, ich habe hier noch einen ganz anderen Aspekt gefunden, der bei euch nicht drin steht, sodass wir immer mehr diese Schätze der katholischen Kirche heben und uns neu begeistern lassen können.
Vielen herzlichen Dank, Frau Bärbel Weidmann-Dach, für Ihr Schlusswort dieser Gesprächsrunde. Sie sind Herausgeberin des Buches «Schatz geortet – Form und Wesen der Heiligen Messe, der Neuen und Alten Messe». Auch bei den Mitautoren Pfarrer im Ruhestand Eckehard Edel und Simon Dach bedanke ich mich sehr herzlich für die Buchvorstellung in dieser Sendung. Und am Schluss dieser Sendung bitte ich Sie, Herr Pfarrer Eckehard Edel, um Ihren priesterlichen Segen.
Ja, gerne. Dann spreche ich den Segen. Herr, du kennst uns und du liebst uns, wie du alle Menschen liebst. Darum bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Es segne, behüte und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Pfarrer Eckehard Edel. Das Buch mit dem Titel «Schatz geortet – Form und Wesen der Heiligen Messe» mit 190 Seiten im Format A4 quer kann bei Radio Gloria für 22 Franken inklusive Versand bestellt werden. Ein sinnvolles Geschenk über den großen Schatz der würdig gefeierten Heiligen Messe und eine Orientierungshilfe für Jung und Alt. Bestellen Sie das Buch beim Hördienst von Radio Gloria, Telefon 041 720 23 23, E-Mail info@radiogloria.ch oder per Post an Radio Gloria, Postfach 6280 Hochdorf in der Schweiz. Ich danke sehr herzlich für diese Gesprächsrunde und fürs Zuhören. Eine spannende Schatzsuche zum kostbarsten Schatz, die Heilige Messe, wünscht Ihnen am Mikrofon Peter Galliker. Und vergessen Sie die Schatzkarte nicht.